Es sind heiße Wochen in Hongkong, ein Sommer der Demonstrationen. Ende Juli gehen nach Veranstalterangaben 90.000 Menschen auf die Straße, darunter viele Familien mitsamt ihren Kindern. Dann zum Schuljahresbeginn, Anfang September, wieder Proteste. Dieses Mal wird die Regierungszentrale von Demonstranten belagert, Tag und Nacht. Manche treten gar in den Hungerstreik. Sie wehren sich gegen die Einführung eines neuen Schulfachs. Moral und nationale Erziehung soll es heißen und in den Kindern chinesisch-patriotische Gefühle wecken. Mein Kind ist noch in der Grundschule, sagt diese Mutter. Kinder in dem Alter haben doch noch ein geringes Urteilsvermögen. Patriotische Erziehung in diesem frühen Alter, das ist Gehirnwäsche im großen Stil. Es ist die Hongkonger Regierung, die das neue Fach einführen will. Doch viele Hongkonger vermuten, dass hier auf Wunsch Pekings gehandelt wird. Für Empörung sorgt vor allem ein Lehrbuch, das als Grundlage für den neuen Unterricht dienen soll. Darin wird das chinesische Einparteiensystem gefeiert, die kommunistische Partei als fortschrittlich, selbstlos und vereint charakterisiert. Dem Leitfaden zufolge soll die nationale Erziehung erreichen, dass die Schüler stolz darauf sind, Chinesen zu sein, sagt Joshua Wong. Der 15-Jährige ist der bekannteste Kopf der Schülerprotestbewegung. Sie soll patriotische Gefühle und Dank gegenüber China wecken. Wir glauben aber, dass nicht Gefühle, sondern Wissen die Grundlage eines Schulfaches sein sollte. Wir wollen, dass die Regierung das Fach komplett zurückzieht. Wir wollen nicht nur einen Aufschub oder kleine Veränderungen. Und dann am 8. September abends tritt Hongkongs Regierungschef CY Leung tatsächlich vor die Presse und gibt dem Druck der Straße nach.
We're giving the authority to the schools.
Wir geben den Schulen die Befugnis. Sie können entscheiden, wann und wie sie das Fach Moral und nationale Erziehung einführen wollen. Das heißt, es wird keinen verpflichtenden Patriotismusunterricht an Hongkongs Schulen geben. Die Bürger haben sich durchgesetzt. Hongkong gehört seit 1997 zu China. Die 7-Millionen-Metropole genießt unter der Formel ein Land, zwei Systeme, allerdings eine weitreichende Autonomie. Sie hat eine eigene Regierung, eine eigene Währung, ein eigenes Rechtssystem. Und in Hongkong herrschen, anders als auf dem chinesischen Festland, Presse-, Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Das Verhältnis der Hongkonger zu China ist seit jeher angespannt. Doch derzeit ist das Ansehen der kommunistischen Regierung in Peking nach Umfragen so schlecht wie seit der Rückgabe des Territoriums vor 15 Jahren nicht mehr.
We ask, which is the most important for you?
Wir haben die Leute gefragt, was ist für sie am wichtigsten, erzählt der Hongkonger Politologe Michael de Gaulle. Was sollte beschützt und gefördert werden? Chinas historische kulturelle Identität, Hongkongs pluralistische und internationale Identität oder Chinas Identität als ein von der kommunistischen Partei geführtes Land? Für die kommunistische Partei hat sich fast keiner entschieden, 2-3% nur. Die Mehrheit, 56%, wählten Hongkongs pluralistische und internationale Identität. Dieses Selbstverständnis als liberale, kosmopolitische Metropole, das geht nicht zusammen mit dem vielbeschworenen Sozialismus chinesischer Prägung, dieser Mischung aus kommunistischer Ideologie und Nationalismus. Täglicher Fahnenappell auf einem festlandchinesischen Schulhof. Alle Kinder treten an, singen die Nationalhymne. Chinas Schulwesen erzieht die Kinder zu kleinen Patrioten. Ein Patriotismusfach, wie es in Hongkong geplant war, gibt es hier nicht. Das ist aber auch nicht nötig. Der patriotisch-kommunistische Unterton zieht sich ohnehin durch fast alle Schulfächer. Etwa in Geschichte, wo die heroischen Großtaten der Partei im Kampf gegen die Japaner im Zweiten Weltkrieg herausgestellt werden, aber nicht ihre Verbrechen. Solche Verhältnisse wollen die Hongkonger an ihren Schulen nicht haben, daher die großen Proteste. Doch nicht nur die Ideologie führt zu Spannungen im Verhältnis zum Festland. Die Hongkonger fühlen sich vom großen Nachbarn im Norden überrannt. Da sind die astronomischen Wohnungspreise angeheizt durch reiche Käufer vom Festland. Da sind die 30 Millionen Touristen vom Festland pro Jahr. Die Bürger haben Angst, dass Hongkong mit der Zeit einfach zu einer normalen chinesischen Stadt wird, verschluckt vom riesigen Nachbarn. Michael de Gaulle hält diese Angst allerdings für unbegründet.
I think the question is whether or not mainland cities will become.
Ich glaube, die Frage ist vielmehr, ob die Festlandstädte wie Hongkong werden, internationale Städte. Hongkong ist da ein Vorbild, ein Beispiel, die Spitze der Veränderung in China, so wie seit vielen Generationen schon. Tatsächlich gibt es auch hoffnungsvolle Zeichen. Die kommunistische Regierung scheint Hongkong auch als Experimentierfeld für Demokratie und Offenheit fortentwickeln zu wollen. 2017 sollen die Hongkonger mit Erlaubnis Pekings zum ersten Mal ihren Regierungschef ganz demokratisch wählen dürfen. Gleichzeitig wächst von unten eine lautstarke und politisch bewusste Jugend heran. Sie ist während des jüngsten Schulstreits prominent in Erscheinung getreten. Unsere Schüleraktivitäten machen Eindruck, sagt der Protestorganisator Ivan Lam. Die Hongkonger erwarten jetzt einiges von uns. Sie unterstützen uns und sehen in uns die neue Generation, sogar eine Hoffnung für die Hongkonger Politik. Immer mehr junge Leute sind mit dabei und das freut uns am meisten. Früher war die Kolonie Hongkong ein Ort des Zwischenstopps, des Übergangs. Immigranten aus China kamen, zogen weiter in die Welt. Für die Jungen heute ist Hongkong Heimat. Sie wollen die Zukunft ihrer Stadt mitgestalten. Und diese Zukunft soll anders aussehen als die Gegenwart jenseits der Grenze auf dem Festland.